Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wunderbare italienische Bücher schreibt Tobias Roth. Auch Ihnen nochmal guten Tag.
Hallo.
Sie sind freier Autor, Lyriker, Übersetzer, aber auch ein promovierter Experte über Lyrik und Philosophie der Renaissance. Mehrere prächtige Bände über diese Epoche gibt es inzwischen von Ihnen. Die Welt der Renaissance als Städtereihe. Zuerst Neapel, dann Florenz. In diesem Frühjahr kam der Florenzband raus und jetzt Rom. Ich habe gehört, Herr Roth, ohne den Wagenbach Verlag hätten Sie Ihre Renaissance-Reihe gar nicht so gut schreiben können, weil Sie wirklich gern und viel auf gerade auf Wagenbach-Bücher aus der Kunstsparte zurückgegriffen hätten. Stimmt das?
Ja, also die schon erwähnte Vasari-Reihe ist natürlich, also
Giorgio Vasari.
Es ist natürlich, sind natürlich Produktionsmittel, ja. Weil so dieser Urvater der Kunstgeschichte, der auch mit einer wahnsinnig aufschlussreichen Geschwätzigkeit quasi über die Kunst seiner Zeit erzählt und ganz viele auch Details des Lebens rauskramt, was dann der Hausaffe des Malers macht, wie die Diät funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Und bin ich schon quasi auch eben draufgekommen, wie viel da eben erzählt wird. Und dass quasi auch die ätherischsten, edelsten Künstler, wie jetzt Michelangelo Buonarroti, dass die auch Sonette über ihre Bandscheiben und über ihre undichte Latrine schreiben. Und dass es quasi da ganz breite Massen an Zeugnissen gibt, die man doch neu sammeln und mosaizieren kann. Und da waren Wagenbach-Bücher schon, also ich glaube, Einstiegsdroge ist das Wort. Ja.
Ich meine, gerade die Renaissance so als Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit hat so ja unglaublich Bahnbrechendes in den Künsten hervorgebracht. Ne? 3 Jahrhunderte mit den bedeutendsten Werken von Literatur, Bildhauerei, Malerei, Architektur, Philosophie. Und Sie, Herr Roth, fächern in Ihren Büchern ja alle möglichen Aspekte auf des Alltags, der Kunst, der Wissenschaft, der politischen Verhältnisse, aber auch immer jetzt in der Städtereihe mit Fokus auf die Stadt, ja, und ihre Geschichte. Und in Ihrem neuen Buch, da darf gleich der Dichter Petrarca auf Rom blicken, den ersten Blick auf Rom, so hat er seinen Text genannt irgendwie. Nicht irgendwie, sondern so heißt ein Text von ihm. Wir sind im Jahr 1337. Was müssen wir uns vorstellen? Was sieht denn der Petrarca da?
Der sieht so gut wie gar nichts. Und das ist quasi auch das Tolle an Petrarcas Kopf, dass vor ihm quasi eine leere Fläche liegt. Also er steht auf dem Kapitol, blickt quasi über das Forum und da ist nichts, da ist Kuhweide. Die Stadt ist total entvölkert. Es war ein großer Spaß, auch sich da dran mal so drin zu suhlen und klarzumachen, wie gründlich das antike Rom weg ist, also wie tot diese Antike ist, bevor sie wiedergeboren werden kann. Und was für eine absichtsvolle Leistung dieser Humanisten das ist, diese Antike wieder heraufzubeschwören. Denn man merkt quasi, Antike hat man nicht einfach so, Antike muss man wollen im 14. Jahrhundert. Denn das, was übrig ist, ist, man muss sich vorstellen, in Rom, der Tiber hat viel Masse immer dabei, das Bodenniveau ist 5-6 Meter höher, wie zur Zeit des Kaisers Augustus. Es ist viel systematisch zerstört worden, weil es eben heidnisch-dämonischer, ne, unlauterer Krempel ist. Und es sind fantastische Rohstoffe. Und ganz viel Marmor, ganz viel Statuenteile und so weiter werden zu Kalk gebrannt. Und dieser urbane Verdauungsvorgang, den kann man sich nicht direkt genug vorstellen. Also das Renaissance-Rom wird buchstäblich aus den Resten des antiken Rom gebaut. Ne? Die Renaissance-Fresken sind auf Putz, der aus antiken Resten gebrannt worden ist.
Aber es ist ganz interessant, weil als Laie hat man ja so die Vorstellung, dass Rom so als Zentrum der antiken Weltmacht immer auch so die Welthauptstadt geblieben ist. Da unterschlägt man dann mal flott 1000 Jahre. Und Sie schildern das wunderbar, wie Rom dann zur Provinz absinkt, während Florenz und Neapel wirklich Weltstädte werden. Und die Päpste kommen dann doch nach Rom. Warum eigentlich, habe ich mich gefragt. In Florenz war es doch viel schöner.
Ja, also ich glaube auch im 14. Jahrhundert war es in Florenz bestimmt viel schöner. Aber Rom hat eben diese extreme Symbol- und Strahlkraft. Also das kann auch nichts daran ändern, dass der Kaiser Konstantin ja den Herrschaftssitz nach Konstantinopel verlegt und quasi damit ja auch sein Christentum mitnimmt. Aber Rom ist einfach dieser Nabel der Welt. Also gerade im Mittelalter merkt man immer wieder, wie die Stadt auch unter diesem Symbolwert leidet, weil dann immer jemand auf dem Thron sitzt, der sich denkt, na, ich bin jetzt der Chef von Rom, da bin ich ja eigentlich der Chef der Welt. Und dann kommt natürlich die Welt und demonstriert per Belagerungsarmee, dass dem nicht so ist. Und die Folge ist dann ganz oft einfach Straßenschlacht und Hungersnot, während gleichzeitig die Kirchen mit Schilf gedeckt sind, aber eben die wichtigsten der Christenheit sind. Das ist natürlich auch der Jerusalem als Pilgerort scheidet aus. Das ist natürlich auch für die Stadt Rom extrem, dass dieser ständige Austausch mit den Pilgermassen da ist, was quasi den Finanzplatz international macht. Man muss unglaublich viel verschiedenes Geld wechseln. Kaufleute sind da, man hat viel Durchzug. Und über die frühe Renaissance weg schaukelt sich das hoch, dass dann quasi auch natürlich die Repräsentation dieser Kirchenfürsten, es ist ja alles gedoppelt. Also man hat normalen Adel ja auch in Rom, der auch Palazzi braucht, der auch Kunst braucht und so weiter, aber eben diese ganzen Kardinäle auch. Und dadurch kurbelt sich das extrem schnell an und es wird so ein selbstverstärkender Prozess, denn quasi jede Baugrube fördert wieder neue Antike zutage, die dann im ersten Stock ausgestellt werden kann. Und eben, und so merkt man wirklich, wie dieser Verdauungsprozess weitergeht, auch wenn Zerstörung immer herrscht.
Also. Aber Stichwort Pilger, Sie schildern das wirklich ganz toll, wie Rom zur Touristenstadt wird, weil diese Pilgerströme natürlich genau auch ein Problem werden. So wie heute Rom ein Problem hat mit den Touristen, ging es schon in der Antike mit den Millionen von Pilgern, die da kamen.
Genau, also da gibt es auch Berichte über Brücken, die dann überlaufen und ein Maulesel dreht durch, x Leute sind tot hinterher. Aber diese Ströme, die sind natürlich auch wichtig für die Kaufleute. Und es bilden sich eben so Kommunen, dass man dann sagt, auch irgendwie eine Truppe friesischer Häuptlinge siedelt dann in der Nähe des Vatikan. Und das ist so ganz exotisch, auch wenn man sich das denkt in dieser Welt. Zu diesen ganzen Klicken und quasi Kolonien, die sich da bilden, zählen eben zum Glück auch die Florentiner Bankiers, die im Laufe des 15. Jahrhunderts so eine quasi stehende Leitung zwischen Rom und Florenz etablieren. Über dieses Vor und Zurück entsteht dann ganz viel von dem, was wir jetzt im Nachhinein Renaissance nennen.
Also wir lesen in Ihrem Buch ganz viele zeitgenössische Texte zur Kunst und Philosophie, die Sie dann einordnen, erläutern, kommentieren, aber auch, und das fand ich eigentlich am tollsten, die Speisenfolge beim Mittagessen der zweiten Krönung von Papst Pius dem V. an einem Freitag, dem 17. Januar 1567. Menü mit 4 kalt und 2 heiß servierten Gängen. Insgesamt 130 Gerichte und das liest sich dann die ganze Latte, als ob so ein Sternekoch wie Tim Raue entworfen hat. Ich meine, solche Quellen, das ist dann auch prächtig wahrscheinlich für den Historiker, aber das ist auch die Pracht der Renaissance. Ne?
Ja, absolut. Also wie damit, also die ganze Festkultur überhaupt. Also dass man merkt, in einer Welt, wo die Mehrheit der Bevölkerung natürlich verhungert, ist Repräsentation mit Essen viel lustiger wie heute. Also das funktioniert natürlich viel besser, wenn alle Hunger haben und ich habe eben 130 Gerichte zu einem Mittagessen, die ich aber nicht anrühre, weil ich als Papst ja Asket bin und ein gekochtes Ei.
Jetzt nimmt er mir die Pointe weg. Genau. 11 Leute, 11 Vorschneider, 11 Teller und dann kommen diese 130 Gerichte und der Papst isst nur ein Ei? Ja, wie das denn? Also, wie albern ist das
denn? Ja, also das ist dann leider quasi das letzte eben lustig gemacht, aber eigentlich traurige Kapitel, weil da merkt man, wie die Renaissance auch endet. Und das quasi mit Mitte des 16. Jahrhunderts, ne, da gibt es dann schon dieses Problem Luther, Protestantismus, dieses fröhlich-spirituelle Monopol des Katholizismus endet. Die Kirche muss dagegen irgendwie vorgehen. Und da sind natürlich ist Spiritualität einer der Wege. Und es kommt dann immer häufiger vor, dass plötzlich unerwarteterweise ein spiritueller Mensch Papst wird. Also jemand, der auf der religiösen Seite des Katholizismus arbeitet und nicht jetzt auf der militärisch-administrativen. Und dieser moderne, fromme Papst, dieser Pius, der eben schon ganz asketisch und gegenreformatorisch unterwegs ist, trifft aber noch auf klassische Renaissance-Repräsentations-Selbstläufer. Und es ist einfach programmiert am Jahrestag der Krönung, da gibt es ein Riesenessen und die ganze Maschinerie arbeitet darauf zu und der Papst merkt zu spät, dass er das gar nicht will und verbietet es dann am Tag danach. Und es enden quasi diese Mechanismen und man merkt, wie träge und prachtvoll dieser Apparat ist.
Wissen Sie, wenn man Ihre Bücher liest, hat man sofort Bock, sich diese herrlichen, blutrünstigen Borgia- oder Medici-TV-Serien anzugucken. Es gibt ganz viele solche Alltagstexte in Ihren Büchern und zusammen formen Sie wirklich dann mit diesen klassischen Texten wirklich so ein Weltbild der Renaissance. Ich habe mich gefragt, ob Sie auch Neues gewonnen haben durch diese Arbeit, durch diese Bücher, oder sich das neu konturiert hat, oder wie muss man sich das
vorstellen? Ja, selbstverständlich. Ja? Also das ist ja quasi eine der Hauptfrüchte des schreibenden Berufs, dass man eben viel lesen und lernen kann dabei. Da war in dem Sinne das Neapel-Buch schon eines der spektakuläreren, weil das literarisch auch jetzt in meinem Curriculum oder an der Universität nie so vorkam. Und gerade was ich jetzt erzählt hatte mit dem Ende der Renaissance, wie es dann quasi in so konfessionellen Streitigkeiten wieder erstickt wird, diese ganze Nummer, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, dass es Autorinnen gibt und dass es so ein Fenster von 30, 40, 50 Jahren gibt, wo es quasi unlöslich mit literarischer Modernität verknüpft ist, dass da Frauen mit dabei sind, dass die selber sprechen und schreiben. Und das endet dann plötzlich wieder. Man merkt, verdammt, wieso geht diese Entwicklung nicht geradeaus?
Warum Herr Roth, diese damit sind wir zu Ende. Vielen, vielen Dank.